Ja, Emil, du hast mich ja überzeugt, dass man mal wieder über die größte finanzielle Entscheidung wahrscheinlich im Leben reden müsste, nämlich über das Thema Immobilien, dass das mal wieder Zeit wird, oder?
Ja, genau. Die Zinsen sind ja gestiegen, was auf dem Immobilienmarkt erstmal für krasse Turbulenzen gesorgt hat. Aber 2024 könnte tatsächlich ein guter Zeitpunkt sein, über eine Immobilie nachzudenken. Und das klingt jetzt so ein bisschen überraschend, aber warum das so ist, darüber diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Es klingt jetzt so ein bisschen überraschend, oder? Das Frühjahr 2024 als gute Gelegenheit für Immobilien. Also gerade so die letzten Wochen, wenn man so an den Immobilienmarkt denkt, also gerade, ich sag mal, bei den Gewerbeimmobilien ist ja... Tote Hose ist noch übertrieben optimistisch dargestellt, so gefühlt. Und ja, generell, man hört jetzt auch nicht mehr so im Umkreis, oh, wir überlegen irgendwie, uns eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus, weil es ist schon eine schwierige Situation. Und jetzt kommen wir beide daher und sagen, so ist eine gute Gelegenheit. Also schon irgendwie ein bisschen krass.
Ja, also erstmal, glaube ich, muss man sich daran gewöhnen, dass wir ja jetzt doch eine ganze Weile, seit halt die Zinsen so gestiegen sind, also gefühlt so mindestens mal die letzten 18 Monate gesagt haben, schwierig, Zinsen hoch, Zinsen steigen weiter, gleichzeitig Kaufpreise immer noch relativ hoch, sind zwar jetzt ein bisschen zurückgekommen, aber na, sind schon hoch. Und genau, und jetzt kommen wir irgendwie so damit her, so, oh, das könnte aber jetzt eine gute Kaufgelegenheit sein. Und der Hintergrund, ist, da werden wir, glaube ich, genauer noch drauf eingehen, ist, dass wir halt so jetzt sagen, das ist jetzt gerade so eine Schwebelage. Und das Spannende ist ja immer, egal, wenn du so Schwebelagen am Markt hast, das trifft auf den Immobilienmarkt zu, das trifft auf den Aktienmarkt aber genauso zu, ist meistens eine spannende Zeit. Und zwar schlichtweg deshalb, weil man natürlich mit großen Unsicherheiten hat. Ja. Keiner weiß so ganz genau, wie es weitergeht. Aber der Punkt ist der, ja, entscheiden musst du immer dann, wenn die Unsicherheit fast am größten ist. Weil wenn es ganz klar ist, dann musst du nichts entscheiden. Entweder du weißt, es ist total günstig, naja, dann ist nur die Frage, hast du genug Kohle und findest das richtige Objekt, dann musst du zuschlagen. Oder du weißt, es ist total teuer, naja, dann lass es mal sein. Aber wenn es so in between ist, ja, so zwischen ist, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und das könnte jetzt gerade so eine Situation sein, wo es so in so einer Balancelage klingt, wo es aber auch eben spannend oder interessant sein könnte.
Bevor wir gleich zu den Gründen kommen, wieso das so ist und was man tun kann, haben wir noch einen ganz kleinen Zwischenblock, weil bei vielen Podcasts würde ja jetzt eigentlich Werbung kommen, aber bei Finanztipp gibt es ja keine Werbung. Und wir würden dich gerne auf eine zusätzliche Option hinweisen, wenn du mal eine Frage stellen willst, die aber vielleicht zu konkret oder zu kompliziert für unseren Podcast ist, dann kannst du die unseren Chefredakteuren Saidi und Hermann direkt stellen und zwar im
Finanztipp-Expertengespräch. Das ist wirklich ein Format, auf das ich mich immer sehr freue. Alle zwei Wochen am Donnerstag um 18 Uhr beantworten entweder Hermann oder ich eure Fragen aus der Finanztipp-Community, meistens zum bestimmten Thema, zum Beispiel, was kann ich noch für meine Rente tun, welche alten Geldanlageverträge oder überhaupt alten Verträge kann ich denn wie am besten loswerden oder was mache ich denn eigentlich beim Thema Krankenversicherung vielleicht auch grundsätzlich falsch oder wie treffe ich da Entscheidungen. Das sind alles so Beispiele, wo wir uns direkt mit unseren Finanztipp-Unterstützerinnen und Unterstützern austauschen, die können ihre Fragen stellen und wir versuchen so gut wie möglich da zu helfen. Die Fragen sind meistens für alle ziemlich interessant und da kann man eine Menge lernen.
Genau, und wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst und wie du da noch teilnehmen kannst, erfährst du in dem Link unten in den Shownotes. Ja, dann zurück zur Immobilie. In dieser Schwebelage, also Grund Nummer eins ist natürlich das Zinsniveau. Klar, wir sind ja von diesen niedrigen Bauzinsen, die wir lange hatten, weg. Es waren ja vor ein paar Jahren sogar unter 1%. Also jetzt
völliger Ausnahmezustand. Ja.
Also total krass. Jetzt ist das Zinsniveau ja gestiegen seit 2022. Aber wir sind jetzt es hat sich ja im Vergleich zum Vorjahr entspannt. Also Herbst 22 bis Ende 23 waren es meist so ungefähr 4%. Genau. Und da sind wir jetzt drunter. Ja, das heißt, wir kommen doch eigentlich in so einen Bereich, wo sich eben, wie du vorhin gesagt hast, wo sich Rechnen lohnt, oder?
Genau. Also zu einem muss man vielleicht den Hintergrund erklären. Natürlich sind die Zinsen parallel zu den Leitzinsen der Zentralbanken, insbesondere der Europäischen Zentralbank, gestiegen, die ja bekanntermaßen die Zinsen erhöht hat, um die Inflation zu bekämpfen. Und übrigens, das mit der Inflation ist auch der ganz große Hintergrund zu dieser ganzen Folge hier bei dem Immobilienmarkt, weil wir reden eigentlich hier darüber, über die Auswirkungen der Inflation auf den Immobilienmarkt. Bloß, dass da immer so die Zinsen irgendwie dazwischen geschaltet sind. Das muss man halt verstehen. Und wenn es um Zinsen und Immobilien geht, also über Baufinanzierung, über Kredite, Baukredite geht, Immobilienkredite geht, dann muss man mal sehen, dass solche Immobilienkredite, ja, du, wenn du das holst, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, so einen Vertrag über eher 10 als 5 Jahre und in vielen Fällen über 15 oder 20 Jahre abschließt. Und das bedeutet, dass die Bank, die dir den Kredit geht, ein Stück weit in die Zukunft schauen und auch ein Stück weit in die Zukunft gamblen muss. Die muss nämlich sich überlegen, ja, was kann ich jetzt dem Herrn Nefzger da an Kredit anbieten, wenn der das jetzt, den Vertrag bei mir 10 oder 15 oder noch mehr Jahre hat. Das heißt, sie muss eine Erwartung eigentlich darüber abgeben, wie sich jetzt für sie wiederum die Zinsen entwickeln und gleichzeitig, da muss man ganz klar sagen, aus Sicht der Bank, wollen die natürlich dabei einen Gewinn machen. So, was jetzt die letzten Monate oder Wochen vor allen Dingen, aber vor allen Dingen Wochen passiert ist, ist, dass wenn sich Banken sowas so langfristig anschauen, dann müssen die mit Erwartungen an die Zukunft rechnen und da stellt sich dann Folgendes heraus: Die Inflation sinkt. Ja, wir sind jetzt ungefähr bei 2,5% schon wieder für den Februar in Deutschland. Und das ist ja schon wieder relativ nah dran an diesem berühmten Inflationsziel von 2% von der Europäischen Zentralbank. Und was ist dann die Erwartung natürlich am Markt? Naja, dass die Leitzinsen und damit auch die Zinsen für die, oder erstmal bleiben wir erstmal bei den Leitzinsen, dass die wieder gesenkt werden. Das ist das große Thema, spätestens seit dem Jahreswechsel, ja, dass wir eine Erwartung haben am Markt, wie man so schön sagt, also bei den ganzen Anbietern, aber auch bei uns Anlegern, dass die Zinsen wieder sinken. Bloß nicht jetzt sofort, sondern halt, tja, weiß keiner so richtig, im Lauf des Jahres, irgendwann mal. Da wird wahrscheinlich die Amerikaner zuerst dran sein, das weiß auch keiner, aber das ist die klare Erwartung, dass die Fed, die US-Zentralbank, die Zinsen zuerst senkt. Und dann irgendwann die EZB nachzieht. Und jetzt, wir wollen ja über Immobilien reden, schlägt sich das eben auch in den Bauzinsen nieder. Nicht, weil die Leitzinsen jetzt gerade gesenkt werden, sondern weil die Erwartung besteht, es geht immer um Erwartungen an die Zukunft, dass die Leitzinsen in ein paar Monaten entsprechend gesenkt werden. Und das wiederum hat dazu geführt, dass jetzt zum Zeitpunkt, wo wir hier die Folge machen, die Bauzinsen halt so in den Dreierbereich gesunken sind. Wenn du das ganz günstig machst, dann erwischst du vielleicht schon was direkt bei 3%, vielleicht sogar knapp drunter. Aber in den meisten Fällen wirst du irgendwo, hast du eine gute Chance, so bei einer mittleren 3, also irgendwie 3,4, 3,5, 3,6 oder irgendwas richtig zu landen. Was aber im Vergleich zu, dass wir vor, na, was sage ich jetzt, hilf mir, 3 Monaten Größenordnung oder sowas in der Richtung, noch bei deutlich über 4 waren. Also eher so, vielleicht sogar zum Teil 4,2. Ja, das ist schon wieder deutlicher Rückgang. Aber das muss man natürlich auch sagen, da kommen wir bestimmt noch drauf, ist jetzt natürlich weit, weit davon weg, von dem Niveau, wo die Zinsen irgendwie bei 1% und drunter lagen.
Es ist aber trotzdem, man denkt jetzt immer zum Beispiel so, oh, von 4,2 auf 3,5 ist jetzt aber keine besonders große Änderung. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so an die Sonntagsfrage für so Wahlumfragen denkt oder so, von 0,7%. Aber das Ding ist natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel 400.000 Euro Kredit aufnimmst und du bekommst 3,5% pro Jahr Zins statt 4,2, sind es im Monat 200 Euro weniger.
Und wenn also die 0,7% machen 200 Euro im Monat aus, ja, sagst du, bei 400.000 Kredit.
Und wenn das ist mal eine Ansage. Wenn du jetzt 2% Tilgung hast, dann sparst du über die Laufzeit 30.000 Euro an Zinsen. Also da geht es ziemlich schnell um ziemlich große Zahlen bei diesen.
Das kannst du allein schon in der Rate aufwärts machen. Ne? 200 Euro im Monat sind 2.400 Euro im Jahr, sind über 10 Jahre 24.000 Euro und dann noch mit Zinseffekt und so weiter. Ja, absolut.
Und deswegen ist halt natürlich jetzt so eine, gerade wenn man so eine Kaufentscheidung natürlich so vor sich herschiebt, einfach auch, weil das so ein großer, komplizierter Kauf ist, ist natürlich jetzt die Gelegenheit, vielleicht nicht mal um zuzuschlagen, aber um nochmal neu zu rechnen, ja, eigentlich. Und tatsächlich die Machbarkeit auch nochmal zu überprüfen, weil das ist ja auch das, was du schon gesagt hast. Also die Erwartung des Zinsrückgangs ist ja schon eingepreist. Also genau. Man braucht jetzt nicht drauf zu zocken, dass es kurzfristig nochmal einen Rutsch nach unten macht auf
ja, das wäre schon sehr spekulativ. Also das würde bedeuten, dass die Inflation tatsächlich stärker sinkt, als man das, also es alles viel besser ist, als gedacht ist, dass wahrscheinlich auch der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland schneller kommt als gedacht, weil im Moment krebsen wir ja irgendwie noch so an so einer kleinen Rezession rum. Und deswegen ist halt da der Druck sozusagen auf die Zentralbank auch entsprechend hoch, dann mal was durch eine Zinssenkung sozusagen die Wirtschaft anzufeuern. Also das weiß man alles nicht so genau, wie das läuft. Aber wenn das jetzt der beste Fall eintritt, sozusagen, dass die Inflation so deutlich nach unten geht, dann ist natürlich auch der Druck auf die Zentralbank entsprechend höher, die Zinsen nochmal stärker oder schneller zu senken, und dann könnten auch die Bauzinsen nochmal deutlicher sinken. Aber dass das wirklich so schnell der Fall ist, weiß man nicht. Man weiß natürlich auch nicht, wie viel Unsicherheit da jetzt letztlich ist. Weil letztendlich wird sich so eine Bank, die einen Bauzins oder Baukredit rausgibt, auch immer ein Stück weit einen Sicherheitspuffer lassen. Sie sagen so, ja, aber wenn das jetzt alles nicht so gut läuft, wenn jetzt nicht so schnell die Zinsen nach unten gehen, dann muss ich ja trotzdem einen Gewinn machen. Also gebe ich dem Herrn Nefzger lieber doch mal eher 3,5, 3,6 oder 3,7% anstatt, obwohl wir wahrscheinlich auch mit 3,2% eigentlich schon ganz gutes Geld verdienen könnten.
Was natürlich interessant ist, auch vor allem für dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, in so einem Fall, also wenn wir jetzt in dieser Schwebesituation sind, heißt es ja auch, dass natürlich das Gefälle zwischen den Marktteilnehmern ja größer sein kann. Also es lohnt sich ja jetzt eigentlich umso mehr, mich natürlich einerseits bei meiner Hausbank zu informieren und dahin zu gehen, aber halt auch zu einem Finanzierungsvermittler und mir deren hunderte quasi Zinsangebote anzuhören, die sie so im Portfolio haben, oder?
Genau. Also wenn ich schon soweit bin, ne, mich für ein konkretes Objekt aus interessiere sozusagen und da meine Möglichkeiten ausloten will, dann ist immer, das gilt grundsätzlich, aber in dem Fall jetzt ja, wo es ja in vielen Fällen wahrscheinlich das Budget ja echt auf Kante genäht ist, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Ne? Und da haben wir natürlich auch die entsprechenden Plattformen bei uns als Empfehlung, tun wir bestimmt die Shownotes auch rein, wo dann bei so einem großen Finanzierer eben, ja, wie du sagst, sehr viele Banken mit Kreditangeboten vergleichen kannst. Das kann ich dann immer noch gegen ein Angebot von meiner Hausbank legen übrigens. Ja, das ist nie verkehrt, aber da ist die Chance halt dann beim Zins nochmal entsprechend sparen zu können schon sehr hoch.
Was jetzt natürlich im Vergleich zur Niedrigzinsphase so ein bisschen unfairer ist, sage ich mal. Wir sind jetzt aber schon in so einer Situation, wo du die besten Chancen hast, wenn du viel Eigenkapital mitbringst, klar, oder? Weil jeder gesparte Euro an Zins bringt mich ja dem Ziel jetzt deutlich näher.
Ganz klar. Und das wird auch in vielen Fällen auch gar nicht anders gehen. Also da müssen wir uns auch gar keine Illusionen hingeben, dass es sozusagen mit so einer 100% oder 95% Finanzierung oder sowas in der Richtung, das wird schon richtig schwierig. Ja? Also werden die Raten einfach so hoch sein, dass in vielen Fällen das Einkommen einfach oder die gesamte Haushaltslage für so einen privaten Haushalt nicht ausreichend Bild. Und ja, das Einkommen ist halt total wichtig. Deswegen ist halt auch so wichtig, das Eigenkapital ist halt so wichtig. Deswegen ist halt so wichtig, auch beim Eigenkapital alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Das heißt, erstmal bei sich selber wirklich komplett reinen Tisch machen, wirklich alles mal aufschreiben, alles steht so Diskussion, ja, von der alten Lebensversicherung über irgendein Sparbuch oder sowas in Richtung, es geht alles rein. Ich bin da sogar fast geneigt, wenn es jetzt keine ETF-Depots oder sonst welche Ansparanlagen, die auf den Namen der Kinder laufen. Es gibt ja viele Eltern, die was für die Kinder so irgendwo für sich bei sich selber auf die Seite gelegt haben. Das kann man schon auch mal diskutieren, weil mein Argument ist tatsächlich an der Stelle, wenn es hart auf hart geht, von dem Haus profitieren die Kinder ja auch. Also erstmal ist es natürlich offensichtlich ein besserer Lebensort oder besserer Wohnort für sie. Und im Zweifelsfall, wenn man das Ding in Schuss hält, ist das ja auch ihr Erbe. Also ich sehe das so, klar, also was nicht geht, ist sozusagen, wenn ich jetzt ein ETF-Depot für meinen Sohn oder für meine Tochter angelegt habe, das darf ich nicht mehr anrühren. Ne? Das ist ja auch sogar gegen das Gesetz. Aber wenn ich einfach nur so irgendwo was auf die Seite geräumt habe, dann kann man schon überlegen zumindest, ich sage nicht, dass man es machen sollte, aber man kann drüber überlegen, ob man das in das Haus investiert, weil das kommt halt den Kindern auch als Erbe irgendwann mal zugute. Klar muss man sich dann fragen, wovon finanzieren wir dann später vielleicht die Ausbildung der Kinder oder sowas.
Jetzt haben wir ja viel über Zinsen und Erwartungen geredet, aber es gibt natürlich noch eine andere Seite des Marktes, auf die natürlich die Inflation eigentlich auch einen Effekt hat, und zwar die Preise von den einzelnen Immobilien.
Die Verkäufer, ne? Wir haben nur über die Käufer geredet bis jetzt.
Und die Preise sind ja gefallen, vor allem natürlich Altbauten. Und laut dem IW, also einem großen Wirtschaftsforschungsinstitut, sind es bei Ein- und Zweifamilienhäusern ungefähr 10% Preisrückgang. Also schon spürbar. Aber das Problem ist natürlich jetzt so ein bisschen, da gibt es ja auch eine Markterwartung. Also der Trend schwächt sich natürlich ab und das wird sich jetzt wahrscheinlich stabilisieren. Also ich kann jetzt nicht mehr mit dem großen Schnäppchen in 6 Monaten rechnen.
Kommt ein bisschen drauf an, wie das bei dem konkreten Objekt aus ist. Aber worauf du jetzt zunächst mal richtig anspielst, ist, auch da ist so eine Schwebelage. Ne? Also einerseits haben wir oft bei den Zinsen so diese Schwebelage. Geht es noch weiter runter? Ja, vielleicht nicht. Ist halt so, wir wissen nicht, wo es hintergeht, aber es ist zumindest schon mal ein bisschen runtergegangen. Und bei den Preisen ist es genau das Gleiche. In vielen Fällen ist der Preis schon weiter nach unten gegangen, aber geht es jetzt wirklich noch weiter runter? Oder ist es nicht eigentlich so, dass wir bei den Zinsen das Zwischenhoch gesehen haben und die gehen jetzt einfach nur noch runter. Und dann gibt es eigentlich für die Immobilienpreise keinen Grund, warum die nicht auch wieder steigen könnten. Und dazu kommt noch, das haben ja auch Zahlen gezeigt, dass die Bautätigkeit in Deutschland halt auch quasi zum Erliegen fast gekommen ist. Ja, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber kann man, glaube ich, schon die Lage am Markt so beschreiben. Das heißt, so wahnsinnig viel mehr wird nicht gebaut. Und damit steigt natürlich der Druck auf die bestehenden Objekte. Letztendlich ist das alles volkswirtschaftliches Theoretisieren, was wir ja machen. Es hängt halt von dem konkreten Haus oder von der konkreten Eigentumswohnung ab, für die dich interessierst. Und wenn der Preis schon runtergegangen ist, ne, also ich habe gesehen, ja, das Ding ist irgendwann mal für 500.000, ich sage jetzt irgendwas, eingestellt worden, ja, und jetzt ist es bei 450.000, steht es drin, dann ist schon die Frage, kommt natürlich immer auf das konkrete Objekt an, ob das noch so viel weiter runtergeht. Und dann wäre das natürlich jetzt die richtige Kaufgelegenheit, wenn du dir die 450.000 leisten kannst. Was anderes ist aber, das Ding steht eigentlich schon für immer für 500.000 da drin, da hat sich überhaupt nichts am Preis bewegt. Ja. Warum? Weil die Verkäufer das einfach nicht einsehen. Also ist auch, das ist ganz lustig, ne? Das ist nicht wie bei Aktien, da gibt es nicht den Markt, wo dauernd Angebote hin und her ausgetauscht werden, da ist der Preis nicht so beweglich. Und da gibt es Leute, die sind auch auf das Geld in vielen Fällen nicht angewiesen, das muss man auch mal so sagen. Also insbesondere, wenn da halt jemand drin wohnt und denen weiter Miete zahlt, ja, oh, ich stelle es halt jetzt mal für 500.000 rein, wenn es keiner will, ich kriege ja trotzdem die Miete, ist nicht so schlimm. Ja, wäre zwar schön, ich würde das eigentlich gerne woanders reinstecken, das Geld, aber ist nicht so wild. Also da ist auch, schwingt bei, gerade bei Privatverkäufern, eine gehörige Portion Emotionalität drin mit. Das muss man ganz klar sagen. Es hängt immer von der konkreten Situation ab. Wenn das jetzt irgendwie eine Erbengemeinschaft ist, die das Ding unbedingt loswerden müssen, dann ist da ein ganz anderer Verkaufsdruck dahinter. Aber in vielen Fällen nehme ich das so wahr, da ist auch nicht der Riesenverkaufsdruck drauf, ja, weil das natürlich in vielen Fällen auch Leute sind, die Stück weit vermögender sind, die jetzt nicht das Riesenrentenproblem haben, die jetzt nicht auf die Einnahmen so stark angewiesen sind. Heißt aber gleichzeitig, dass da, das ist eigentlich die Message, Verhandlungsspielraum besteht. Also mein Beispiel, wenn das seit, das weißt du ganz genau, das steht da seit, ich sag jetzt irgendwas, seit 12 Monaten da für 500.000 drin und das bewegt sich nichts am Preis, ja, heißt ja auch, das ist nicht weggegangen. Jetzt kannst du dich zwei Sachen fragen. Hat das einen bestimmten Grund, warum das nicht weggegangen ist? Passt da irgendwas nicht? Ja, ist halt doch das Problem mit der Heizung oder mit dem Dach viel größer, als man eigentlich denkt? Oder ist da jemand einfach ein Stück weit stur? Ich spreche es jetzt leider ein bisschen deutlicher an. In vielen Fällen handelt es sich auch ein bisschen um ältere Leute, die von den Verkäufern her, die nicht so marktsensitiv sind. Die haben sich halt jetzt die 500.000 vorgestellt und dann nicht so beweglich. Aber dann kommt es nicht auf nicht mehr oder weniger auf dein Verhandlungsgeschick an, dich da durchzusetzen. Und in vielen Fällen ist es natürlich gut, den lokalen Markt dann auch wirklich gut zu kennen. Vielleicht kennst du ja eine Anzeige oder irgendwie einen Bekannten, der ein vergleichbares Haus in einer vergleichbaren, wahrscheinlich engen Lage verkauft hat, vielleicht halt für weniger, als er sich vorgestellt hat. Und das kann man dann auch zu zeigen. Dann bewegt sich vielleicht mal was in diesem ganzen Geschichte, wenn man sagen kann, nicht der Nachbar, aber der Bekannte zwei Straßen weiter, ja, der hat halt auch 50.000 oder 80.000 oder was auch immer weniger bekommen, als er sich ursprünglich vorgestellt hat. Das ist dann schon vielleicht ein ganz gutes Verhandlungsargument. Ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, ja, also jetzt müssen Sie doch endlich mal einsehen, ja, dass die Heizung halt nicht mehr zeitgemäß ist oder wie auch immer. Ja, mit solchen Argumenten zu kommen, das ist immer schwierig, ja, weil das wissen wir alle, bei Immobilien geht es halt auch ganz oft um Emotionen.
Aber gilt natürlich auch, wenn man so eine Immobilie dann tatsächlich kauft und du dich auf so eine energetische Sanierung vorbereiten willst, ist eine Option natürlich unser Buch Energetisches Sanieren einfach erklärt und das verlinken wir dir natürlich in den Shownotes. Aber hilft ja auch, sich da wirklich argumentativ drauf vorzubereiten. Also Klar. Die Heizung, die Dämmung, dass man da einfach gut vorbereitet in so eine Verhandlung reingeht, weil es geht ja einfach auch um viel Geld. Also
es ist halt wichtig, glaube ich, dass das Gegenüber ein Stück weit zu kennen. Das ist halt, gerade wenn es über Makler geht, nicht so einfach. Es ist, glaube ich, schon gut, wenn man es irgendwie schafft, an den eigentlichen Verkäufer oder die eigentliche Verkäuferin ranzukommen, wie da so das Vergleichsniveau, sage ich mal, ist. Wenn die jetzt einigermaßen sich auskennt, dann wird dieses Argument, hey, das Haus ist jetzt nicht im energetisch besten Zustand, dann zieht das. Ja, weil dann wissen die ganz genau, das spielt heute eine viel größere Rolle, als es noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall ist. Aber wenn das Leute sind, die sich selber mit dem Thema halt einfach nicht beschäftigt haben, dann muss man sich da echt vorsichtig rantasten, weil gerade wenn das im Privatbesitz war, also man muss wirklich vorsichtig sein, das Objekt zu schlecht zu machen, weil die empfinden das fast schon als Beleidigung. Ja, das muss, also bis dahin geht das, ja. Weil implizit, was sagst du damit? Du hast dich um die Bude dein Leben lang nicht gekümmert. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Und das will kein Hausbesitzer eigentlich hören. Also, nein, keiner. Aber es ist selten, dass das gut ankommt, sondern man muss halt irgendwie versuchen zu zeigen, ja, dass der Standard heute höher ist, oder man kann einfach auch, wenn man sich dann den entsprechenden Energieausweis anschaut und so weiter, wie viel kostet mich das Ding eigentlich mit der Ölheizung, die noch drin ist oder irgendwas in der Richtung? Das sind alles Argumente, da kann man dann auch mit konkreten Zahlen argumentieren.
Oder manchmal ist man tatsächlich auch verpflichtet, dann als Käufer was zu machen, also klar, bei Dämmung oder Heizung.
Ganz genau.
Das ist natürlich auch ein Argument, das man dann einfach mitbringen muss.
Absolut.
Bleibt natürlich als, sage ich mal, letzte Baustelle, die Neubauten. Es gibt natürlich wahnsinnig wenig Neubauten. Das ist ja quasi zum Erliegen gekommen. Das macht sie generell teurer, weil sie halt so selten sind. Aber gilt natürlich, vor allem wenn man selber neu baut, alle Fördermittel mitnehmen, die halt geht, also wirklich jeder Euro zählt. Welches da gibt, verlinken wir dir natürlich auch. Da haben wir entsprechende Ratgeber in den Shownotes. Aber das Problem ist ja auch so ein bisschen, es wird wenig gebaut, also Wohnraum wird knapper, Neubauten sind teuer. Heißt aber natürlich im Umkehrschluss, auch vor allem in den Großstädten, steigen natürlich die Mieten und es schiebt die Nachfrage nach Wohneigentum wieder an. Also die Preise steigen ja tendenziell. Also gerade bei den Neubauten ist das irgendwie eine super komplizierte Situation
eigentlich. Ja, es ist aber auch wieder so eine Schwebelage, ne? Und die kann man auch wieder ausnutzen, weil auch beim Bauen ist Verhandeln angesagt. Also ich bin nicht sicher, wie weit das da draußen am Markt schon angekommen ist, aber wenn du jetzt, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, tatsächlich übers Bauen nachdenkst, sei dir klar, dass du in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, auch wieder in einer halbwegs vernünftigen Verhandlungsposition bist. Weil die Baufirmen, ja, vielleicht sind die Bücher noch voll, aber es ist bestimmt auch nicht bei allen Baufirmen der Fall. Ja? Und das wird sich jetzt, wahrscheinlich ist das da noch ein bisschen früh, aber das wird auch demnächst auf den Markt durchkommen. Also wenn nicht mehr gebaut wird, heißt ja auch, dass die Aufträge jetzt dann auslaufen. Und vielleicht erwischst du gerade so ein Zwischental, so könnte man das sagen, ja, wo man sagt, ich habe da noch ein bisschen Spiel da irgendwie zu verhandeln. Da kommt natürlich sofort das Gegenargument, das Material ist teurer geworden, die Handwerker sind teurer geworden, ich muss jetzt als Baufirma für die Gewerke viel mehr bezahlen. Ja, das stimmt schon, aber das wird auch gerne vorgeschoben, weil das ist nicht seit gestern der Fall. Diese Inflation am Bau, was die Kosten angeht, die haben wir über die letzten 24 Monate gesehen und die Energiepreise sind ja auch nicht mehr ganz da, wo sie mal waren. Das war auch so eine zwischenzeitliche Phase am Bau, wo die Energiepreise für die entsprechenden Firmen halt echt sau hoch waren und da kam das natürlich her. Bloß sind die von den Preisen, die sie jetzt eben, ich sag jetzt mal, irgendwas Anfang 23 oder sowas in Richtung verlangt haben, da sind die jetzt aus meiner Sicht nicht groß runtergekommen. Also das ist alles so eine schwierige Zwischenlage. Andererseits, wie du richtig sagst, gibt es natürlich auch die Gegenbewegung, nämlich wenn jetzt der Druck auf die Mieten wieder ansteigt, dann steigen die Mieten und dann wollen wir auch wieder mehr Leute bauen. Und deswegen machen wir diese Folge hier, dass das alles so eine Zwischenlage ist und wenn du geschickt bist, geschickt verhandeln kannst und wie immer, fängt ja in dem Fall beim Bauen mit dem Grundstück an, das richtige Objekt erwerben kannst, dann kann das sicherlich leicht beim Preis einen Unterschied in fünfstelligen, also von mehreren 10.000 Euro ausmachen.
Was, glaube ich, wichtig ist, was man unbedingt im Hinterkopf behalten sollte, ist natürlich, dass in den meisten Regionen die Preise im Verhältnis zum Zins ja immer noch relativ hoch sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Käufermarkt, trotz allem.
Nee, also Schnäppchenmarkt, also Schnäppchen wirst du dich extrem schwer tun, da was zu finden, ja.
Heißt also auf jeden Fall genau nachrechnen, was man sich leisten kann. Wir haben dazu entsprechende Rechner, also den Hypothekenrechner und den Tilgungsrechner, den packen wir dir natürlich in die Shownotes. Aber das ist wahrscheinlich sowieso die wichtigste und härteste Frage beim Hauskauf. Oder was kann ich mir leisten oder auf wie viel kann ich verzichten, um den Tilgungsdruck ein bisschen wegzunehmen?
Genau, also wie viel Haus muss es denn eigentlich wirklich sein? Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte. Und gleichzeitig mit dem Mindset daran zu gehen, dass es nicht unbedingt sein muss. Also was das Schlimmste ist jetzt auch gerade in so einer Schwebelage, ja, sich jetzt selbst zu sehr unter Druck zu setzen und letztendlich so eine Art Verzweiflungskauf zu machen. So, wir haben jetzt mit den Kindern, die brauchen mehr Platz und so weiter, wir müssen jetzt einfach was machen. Nee, musst du nicht. Musst du einfach nicht, weil das Schlimmste aus meiner Sicht immer bei dieser riesen Finanzentscheidung, ja, dieser riesen Investition ist immer Augen zu und durch. Ja, komm, wir unterschreiben jetzt den Kreditvertrag, es wird schon irgendwie gehen. Und boah, das macht mir dann echt immer Kopfzerbrechen. Vielleicht auch so mit dem Gedanken, ja, wenn es nicht rausgeht, dann verkaufen wir das halt ein paar Jahre wieder, weil der Preis ist ja bis dahin eh gestiegen. Solche Überlegungen gibt es ja auch manchmal. Das ist alles dann schlimm und nicht sinnvoll. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wenn ich gehe jetzt mal davon aus, da ordentliches Eigenkapital zur Verfügung ist, zu sagen, wir können uns nicht genug für unsere Familie, nicht genug Haus leisten. sondern wir nehmen jetzt unser Eigenkapital und stecken das langfristig in Aktien-ETFs, hauptsächlich schwerpunktmäßig für unsere Altersvorsorge und bleiben hoffentlich zu einem vernünftigen Preis zur Miete, ist absolut auch ein sinnvoller Plan. Bevor man eine Immobilie völlig überteuert kauft, mit unabsehbaren Sanierungsrisiken zum Beispiel, ja, und einer Kreditrate, die eigentlich nicht wirklich machbar ist, ja, die man eigentlich nicht gut erwirtschaften kann, wo die Familie dann vielleicht auch zu viel verzichten muss, schlichtweg, dann würde ich es vielleicht einfach auch nicht machen. Und vielleicht, das weiß man ja alles nicht, vielleicht gibt es in, ich sage jetzt irgendwas, 2-3 Jahren eine bessere Gelegenheit, weil bis dahin die Zinsen dann doch nochmal deutlich gesunken sind. Weiß keiner.
Damit kommen wir schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Judith Weilacher und sie will wissen, hey Saidi, wie würdet ihr mit 200.000 Euro investieren? Ausschließlich ETFs, bin 42 Jahre alt.
Ganz klare Antwort, nein. Wobei ich jetzt die Frage auch gleich wieder relativieren muss, was heißt denn mit 200.000 Euro ETFs? Wieder die Frage, immer bitte aufs Gesamtvermögen schauen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, bei Judith, glaube ich, war es, ob sie nur die 200.000 Euro hat und dann aber nochmal 100.000 Euro auf einem Sparkonto oder sowas in der Richtung hat. Ja, das macht einen großen Unterschied. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, Judith hat wirklich nur die, in Anführungszeichen nur, die 200.000 Euro insgesamt Gesamtvermögen, dann würden wir immer sagen, nein, niemals 100% ETF, sondern immer einen ordentlichen Anteil auf Tagesgeld bzw. auch Festgeld legen, um so einen Sicherheitsbaustein, einen Sicherheitspuffer drin zu haben. Ne? Also ganz grob kann man sagen, mehr als 80% vom Gesamtvermögen in ETFs reinzugehen, würden wir in allerwenigsten Fällen empfehlen. Da geht es ein bisschen darum, dass Judith zum einen sich fragen muss, hey, was sind meine finanziellen Ziele? Ist das alles Altersvorsorge? Dann hat sie bei 42 hat sie noch deutlich über 20 Jahre Zeit, dann ist das kein Problem. Aber gibt es nicht auch andere finanzielle Ziele? Also muss was im Haus gemacht werden oder braucht es in absehbarer Zeit ein teures neues Auto? Das wären so Fragen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie viel Verlust halte ich aus? Ja, wie risikobereit bin ich? Und dann ist immer die gute Frage, das, was du aufs ETF-Depot in Aktien investierst, ja, immer vor Augen halten, so als ein ziemliches Bad-Case-Szenario, was passiert, wenn das um die Hälfte fällt? Halte ich das dann noch aus, wenn da im Depot, ich sage jetzt irgendwas, minus 70.000 Euro, ja, wenn sie 140.000 investieren würde und dann das um die Hälfte fallen würde, wenn da ein rot leuchten, minus 70.000 Euro als zwischenzeitlicher Verlust steht, halte ich das noch aus oder nicht? Und wenn ich sage, das halte ich nicht aus, dann muss man halt auch weniger investieren.
Top-Tipp, einfach in der Trading-App die Gesamtrendite deaktivieren.
Die Gesamtrendite und die Push-Nachrichten ausschalten.
Und die zweite Frage kommt von Katrin und sie will wissen, hallo Saidi, kannst du mal erklären, wo die Ausschüttungen eines ausschüttenden ETFs genau her sind? Wie setzt sich das zusammen? Sind das Dividenden der Unternehmen, die im ETF sind?
Ganz genau. Das war jetzt meine ganze Antwort. Nein, okay. Nein, aber so ist es tatsächlich. Also bei einem ausschüttenden ETF ist das relativ einfach. So ein ausschüttender Aktien-ETF, wenn da jetzt mehrere tausend Aktiengesellschaften drin sind, dann sammelt der die Dividenden und schüttet die in einer bestimmten Regelmäßigkeit an die Anleger aus. In vielen Fällen bei deutschen ETFs nur einmal im Jahr. Dann sammelt er wirklich über das ganze Jahr die Dividenden und kehrt das dann als eine große Ausschüttung raus. Bei ETFs aus dem angelsächsischen Bereich sind es in vielen Fällen dann quartärliche Ausschüttungen. Aber das ist relativ simpel. Ja, die sammeln einfach die Dividenden von den Aktien ein, verwalten die mal kurz, lagern die mal kurz zwischen und dann kehren die als Ausschüttung aus Ausschüttung raus. Heißt natürlich auch nichts anderes. Das wissen wir ja alle, ne? Dividenden können auch mal fallen oder können auch mal steigen, ja, dass dadurch auch unterschiedliche Ausschüttungsquoten zustande kommen. Mit anderen Worten, mal ist die Ausschüttung höher, mal ist sie niedriger. Aber im Grunde genommen ist es nur die Dividenden.
Damit haben wir es schon wieder geschafft. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem. Und wir würden uns freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, egal wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.